willkommen zu Kaffeestunde Gin, zu unserer 20. Folge.
Yay, Laola!
Hallo!
Hätte ich jetzt fast gar nicht für möglich gehalten, dass wir so lange durchhalten.
Wie bitte? Natürlich!
Ich bin so undiszipliniert.
Gar nicht wahr, wir schaffen das doch sehr schön.
Ja, aber es macht ja Spaß, da muss man sich ja gar nicht disziplinieren.
Ja, eigentlich müssen wir Champagner trinken, wenn das
ja,
die 20.
Aber es ist ein bisschen früh jetzt.
Das machen wir vielleicht zur 25. Folge. Das könnten wir uns doch vornehmen, das ist quasi Silber-Podcast.
Genau.
Silber.
Silber. Vielleicht könnte uns ja jemand sponsern. Hallo, Veuve Clicquot, hallo, ja. Dom Pérignon.
Ja, hallo, Jouet. Perrier,
Jouet. Ja, irgendjemand, ne?
Ja, egal. Hauptsache es knallt, ne?
Ich bin immer ein Cremant.
Genau. Cremon heißt das.
Cremon.
Genau.
Ja, heute, apropos, da sind wir ja schon beim Thema Alkohol.
Ja.
Wir wollen heute über das Thema reden, was man Teenagern alles so erlauben kann und was nicht. Wo man Grenzen setzt. Wie hattest du es gerade so schön formuliert?
Ich habe gesagt, Vertrauen und Kontrolle, ein Spannungsfeld.
Genau.
Das kann ich also so unterschreiben.
Ein Spannungsfeld, auch ein sehr spannendes Feld,
ja.
Was mich tagtäglich herausfordert, immer wieder aufs Neue.
Ja, vor allen Dingen, ich finde immer, man denkt dann manchmal so, das geht einem ja immer so, finde ich, in der Erziehung mit Kindern, man denkt dann manchmal so, jetzt haben wir das Thema aber geklärt, jetzt wissen alle, wie es läuft, das sind die Spielregeln, guck mal, wie das klappt, zack, kommt was Neues um die Ecke und du fängst wieder von vorne an. So ist es tatsächlich ja da auch, ne? Bei diesen...
Ja.
Wann muss ich zu Hause sein?
Das ist ja auch so, das entwickelt sich ja immer weiter. Ne? Das ist ja nicht so, dass man einmal eine Zeit festsetzt und die gilt dann erstmal für drei Jahre.
Nein.
Dann heißt es, aber die anderen dürfen alle viel länger.
Oder es heißt, aber wenn ich jetzt mit Volljährigen unterwegs bin, darf ich denn, das fand ich auch eine geile Frage neulich.
Ach, echt?
Wenn ich jetzt mit Leuten unterwegs bin, die volljährig sind, dann dürfte ich doch, sag ich, warum?
Hast du gesagt, ja, wenn die volljährigen Mama und Papa heißen.
Und dann hat sie gesagt, ja, aber da war irgendwie der Freund von ihrer Freundin dabei und so, die ist sowieso schon 2 Jahre älter und dann der Typ halt nochmal 2 Jahre älter. Und dann sage ich, ich kenne ihn doch überhaupt nicht, weil es mir doch egal, ob der volljährig ist, das kann auch der letzte Volldepp sein, auch wenn der über 18 ist.
Oh. Ja, nee, dann gilt immer das Alter des ältesten Anwesenden als für alle.
Wie praktisch.
Ja.
Das wäre praktisch. Das würde denen gut gefallen.
Das wäre eine Argumentation, die meine Große bestimmt auch gut fände.
Ja, genau.
Ja, ich finde das total nervig, weil ich finde, man schwankt auch immer so ein bisschen zwischen den Erinnerungen an seine eigene Jugend und wie scheiße und ätzend man das fand, als die Eltern einem da immer einen Riegel vorgeschoben haben und man immer das Beste verpasst hat.
Vermeintlich.
Gefühlt.
Genau.
Und diesen der Sorge um die Kinder und dass man und nicht nur der Sorge, sondern auch ich finde, man kann auch noch nicht immer gleich alles erlauben. Nee, es muss ja auch noch eine Steigerung geben.
Ja, erstens das und zweitens, und das ist das, womit ich immer argumentiere, womit meine Mutter schon argumentiert hat, als ich in dem Alter war, tatsächlich das Jugendschutzgesetz.
Mhm.
Das regelt sehr genau, was wann wie gestattet ist. Also zum Beispiel auch Alkoholkonsum, Aufenthalt in öffentlichen Räumen, Zugang zu, keine Ahnung, Diskotheken oder Clubs. Das heißt ja nicht mehr Diskothek heutzutage.
Nee,
Clubs und oder Bars oder so. Wir waren ja gerade erst in New York und da war das tatsächlich...
Die sind ja rigoros.
Die sind super streng und da war das, also sowieso mit Underage Drinking und so, aber auch mit zum Beispiel Zugang zu gewissen Lokalitäten. Also selbst in Begleitung ihrer Eltern durfte unsere Tochter nicht mit uns auf eine Rooftop-Bar in Manhattan, weil halt eine Bar.
Ja.
Und obwohl wir gesagt haben, wir trinken gar keinen Alkohol, wir möchten nur mal gucken, weil es schön aussieht.
Dass andere Leute da Alkohol trinken und dass es da Alkohol gibt.
Ja, genau. Und im Restaurant sind sie auch sehr streng. Also da haben sie, ich meine, es ist schon klar, sie sieht jetzt vielleicht nicht unbedingt, wenn sie dann auch noch ein bisschen, wir waren im Theater, dann hatte sie sich ein bisschen geschminkt und zurechtgemacht. Dann sieht sie jetzt nicht aus unbedingt wie 15 auf den ersten Blick, aber definitiv halt auch nicht wie 21. Und ab 21 darfst du halt erst
und du musst ja auch diese immer eine Dinge ID tun. Vorzeigen.
Ja.
Also
ja,
das Problem ist, sie kriegen ja schon Ärger, selbst wenn die Leute, die da drin sind, diese können ja sogar volljährig sein, aber wenn die keine ID haben und du die trotzdem reingelassen hast als Türsteher, dann kann schon der Betreiber da Ärger bekommen.
Ja, und zum Beispiel in den Restaurants ist es tatsächlich ja da auch so, dass gar nicht, also dass die ihre Ausschanklizenz verlieren können. Was habe ich denn gemacht?
Anna hat unser Mikro falsch rum aufgestellt.
Ich habe mich schon gefragt, warum das so anders aussieht.
Aber hast du bei dem Test vorher, hattest du es da so rumstehen wie jetzt?
Nee, es stand da so. Es stand, ich habe es nicht mehr bewegt.
Seit okay, gut. Test. Also dann wissen wir ja, dass jetzt ist wahrscheinlich total laut. Also, sorry, wir können jetzt nicht aufhören.
Meine Schuld.
Okay, ja. Es fiel mir nur gerade auf, dass der Mikro irgendwie einen anderen Look hat als sonst.
So, ja,
ich habe dich unterbrochen.
Kein Problem. Nein, aber ich finde, es sind so diese Themen. Ne? Also es ist das Thema, ab wann lässt man die Kinder wie von der Leine? Also was ist dann zum Beispiel, okay, die warten ja nicht, bis sie 16 sind, bis sie irgendwie raus wollen, sag ich jetzt mal.
Nee,
abends oder am Wochenende. Also was ist wann okay? Dann die zweite Frage, was ist mit Alkohol oder auch mit Zigarettenkonsum? Mhm. Wie realistisch ist zum Beispiel der Wunsch von Eltern, das tatsächlich zu kontrollieren oder sich einzubilden, man könnte das kontrollieren?
Komplett unrealistisch.
Komplett unrealistisch, danke. Wir können ja schon Haken dran machen an den Punkt. Und das war auch eine Frage von Hörerinnen, die wir, wo wir mal gefragt haben, irgendwie in letzter Zeit, was würde euch denn nochmal interessieren, worüber sollen wir nochmal sprechen? Sexuell aktive Teenager. Wie klärt man die auf? Wie weit kann man da überhaupt in irgendeiner Form erwarten, zum Beispiel um Rat gefragt zu werden? Was ist eigentlich ein günstiger Zeitpunkt, um Aufklärung hinsichtlich Verhütung, und damit meine ich jetzt nicht nur Schwangerschaft, sondern auch Krankheiten, zu platzieren? In welchem Alter sind die dafür eigentlich noch empfänglich sozusagen? Und solche, das sind eigentlich so unsere Themen, ne?
Mit denen genau.
Wir uns mal so ein bisschen befassen heute. Was ja, vergessen?
Damit fangen wir, nö. Vielleicht fällt uns dann auf dem Weg noch was ein. Ja, womit fangen wir an, Anna?
Ich finde, wir fangen jetzt mit dem brenzligsten an. Wir reden Sex. Jetzt über Sex. Da, 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 da. Also ich meine, es gibt ja eigentlich nichts Bescheuerteres, finde ich, jetzt so spontan.
Als Sex.
Nein! Ja, Sex kann auch bescheuert sein. Nein, ich meinte, als sich das eigene Kind dabei vorzustellen. Also zumindest, wenn man...
Das ist wahrscheinlich ungefähr genauso blöd, wie sich vorzustellen, dass seine Eltern
ja,
Sex
das
haben.
Das ist auch stimmt. Nicht so. Das ist genauso andersrum. So wie meine Kinder immer sagen, wenn wir uns küssen, so, müsst ihr immer so, sagt die Kleine, müsst ihr immer so romantisch sein? Voll eklig. Ja, genau. Der hat mein Sohn auch schon gesagt, könnt ihr nicht, nehmt euch ein Zimmer, hat er wahrscheinlich irgendwo gehört.
Ja.
Und hat gesagt, soll ich dir was verraten? Das hier ist mein Zimmer. Hier bin ich zu Hause.
Du bist nur zufällig auch in diesem Zimmer.
Ich knutsche hier, wie ich will. Ja, klar, finden die auch doof oder seltsam, ne? Offensichtlich. Ja.
Nee, aber ich finde es auch, ich glaube, es ist auch, besonders beobachte ich bei uns, dass es auch für die Väter keine einfache Vorstellung ist, sich die eigene Tochter mit so einem Kerl vorzustellen.
Das glaube ich auch. Das kann ich mir, also ich kenne das auch nur aus Erzählungen im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis oder so, aber das, da kenne ich auch einige Väterbeispiele, die da sehr emotional reagieren, sagen wir es mal so.
Mhm.
Auch wenn es theoretisch wahrscheinlich im Kopf ja klar ist, dass der Tag kommt.
Ja, aber dann, wenn es dann soweit ist. Gut, wobei, man kann es einfach nicht, man kann es ja nicht verhindern. Ich glaube, nee. Je verkrampfter man damit umgeht,
das glaube ich
und
auch.
Und je mehr das so ein Tabuthema ist, desto gefährlicher wird es eben auch, weil die Kinder nicht entsprechend ausgestattet sind mit Wissen.
Mit Wissen, genau. Also ich habe mich darüber mal sehr lange mit einer guten Freundin unterhalten, die ein Jahr im Ausland war als Schülerin, so mit 16, 17, wie alt ist man da? So ein Highschool-Jahr.
Ja.
Und zwar war die irgendwo im mittleren Westen, also wirklich so plattes Land und entsprechend war auch
USA.
die Gesinnung. Und da war halt ganz klar, Enthaltsamkeit ist das Thema. Das bedeutete in dem Kontext, dass die sowohl die Schulen als auch eben die Eltern die Kinder einfach mal gar nicht aufgeklärt haben. Und die kamen halt da an und war halt aufgeklärt, ganz normal, sag ich jetzt mal so nach unseren Begriffen. Und stieß da auf fürchterliches Halbwissen, was dazu geführt hat, dass die Gastschwester, die sie hatte, die gleich alt war, in dem Jahr schwanger geworden ist. Sie hat gesagt, die dachte, dass sie nur schwanger werden kann, wenn sie ihre Tage hat. Und also, ja,
genau, falsch rum.
Schade. Und da wurde ein Riesentheater gemacht. Die trugen solche Ringe mit hier Virginity until bla bla, Marriage und I save myself for Jesus und keine Ahnung was alles.
Ja.
Und dann wurden die alle der Reihe lang nach schwanger, weil die alle nicht Teen Moms, weil die alle nicht aufgeklärt waren.
Oh,
und
je.
Auch noch dazu, wenn überhaupt darüber gesprochen wurde, dann waren natürlich Kondome eigentlich die Hölle und die Pille auch.
Mhm.
Das heißt, die haben da rumhantiert, ohne irgendwie eine Rückkopplung.
Aber das ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen länger her, oder?
Das ist schon ein bisschen länger her.
Also das war eine gleichaltrige Freundin von dir? Oder eine?
Nee, die ist 10 Jahre jünger als ich. Also, aber trotzdem schon eine ganze Weile her. Aber worauf ich hinaus will ist, ich glaube, du kannst halt vor diesen Dingen die Kinder nur dadurch schützen, dass du ihnen eben die Informationen an die Hand gibst. Ne? Ja. So unangenehm das vielleicht manchmal sein mag für beide Seiten. Aber also ich habe zum Beispiel meiner großen Tochter schon vor Jahren, gar nicht, weil, also ich meine, die ist ja sowieso noch, da war die noch viel zu jung für alles, aber die weiß, was die Pille danach ist zum Beispiel. Ne?
Mhm.
Die weiß, wie die funktioniert, die weiß, was man machen muss. Einfach, weil es mir wichtig ist, dass, also ne, das war dann so eine Situation, dass das Thema irgendwie aufkam und sie halt dabei war.
Und viele glauben und ich jetzt wirklich auch immer noch, dass sie verschreibungspflichtig ist.
Genau,
aber ist sie gar nicht. Man kann einfach in die Apotheke gehen. Das war zu unserer Zeit, als wir noch in diesem kritischen Alter waren.
Anders.
Ja. Ich meine, wir sind immer noch in dem Alter, wo man schwanger werden kann, aber irgendwie ist es...
Ja, aber man weiß schon eher, was man tut.
Fortgeschrittenen Alter jetzt auch nicht mehr so ein Thema.
Aber das ist tatsächlich so. Also ich habe vor einigen Jahren auch mal mit so einer Aufklärungskampagne darüber zusammengearbeitet. Ich habe das tatsächlich auch verblockt, das Thema. Und da ging es eben auch nur darum, dazu beizutragen, diese Aufklärung voranzutreiben. Nämlich, dass es die Pille danach ohne Rezept gibt, ja, dass du also nicht zwangsläufig zum Arzt musst und auch nicht zwangsläufig zum Beispiel deine Eltern informieren musst, mhm. ja, aber du musst es halt wissen. Also,
aber ist das wirklich auch ohne Altersbeschränkung so oder erst ab 16? Ich glaube
ab 16.
Ja, ne, ja, das meine ich nämlich auch.
Ja, aber es ist, also ich finde es halt echt ein wichtiges, das wollte ich eigentlich sagen, ich finde es halt wichtig, die Kinder aufzuklären und zwar rechtzeitig.
Aber eigentlich leistet das ja heutzutage, zumindest in Berlin ist das so, auch die Schule.
Theoretisch.
Ja, also Mia, die war in der Grundschulklasse, ich glaube letztes Jahr, in der 6. waren die mit der Klasse bei Pro Familia.
Ah, wie cool.
Und da sind die getrennt worden, in Mädchen und Jungs getrennt und dann eben gab es irgendwie so Stofftierartige Genitalien.
Ach Gott.
Wo die sich noch tagelang drüber beäumelt haben, wo ihnen dann genau alles erklärt wurde. Und das haben die in der 6. Klasse mit dem ganzen Jahrgang waren die da.
Also die haben das bei uns auch gemacht. Ich glaube, in der 5. Klasse war das bei uns. Aber da war das halt Aufklärung, keine Ahnung. Also insgesamt, die hatten so eine Einheit Pubertät, ne? So ein Themenkomplex, wo sie sich relativ lange mit beschäftigt haben. Und dann wurden Sachen diskutiert. Es wurden auch, keine Ahnung, die haben sich dann auch solche Sachen angeguckt wie... die haben darüber gesprochen, was eine Regelblutung ist. Die haben sich dann Monatshygieneartikel angeguckt.
Mhm.
Die haben sich Kondome angeguckt. Die haben sich BHs und keine Ahnung. Also so, die haben sich mit diesem ganzen Thema beschäftigt. Ob sich jetzt einer von diesen pubertären Kerlchen, die sich da schon vor Lachen in die Hose machen, wenn sie einen Tampon auf 10 Meter Entfernung sehen, gemerkt haben, dass es die Pille danach ohne Rezept gibt und das dann vielleicht noch in 4, 5 Jahren wissen, wenn es akut ist, I doubt that.
Ja, müsste man dann immer mal wieder anbringen vielleicht.
Das ist halt so das. Also ich glaube, das Problem ist, man muss als Eltern diese Grenze überwinden. Also ich glaube, es darf einfach kein Tabuthema sein.
Bei uns war das auch ehrlich gesagt noch nie. Ich habe da auch nie, auch wenn die Kinder so peinlich befangen reagiert haben darauf, habe ich mir gesagt, jetzt entspannt euch mal.
Zusammen,
das ist ganz natürlich, ihr müsst das wissen.
Mm.
Und das ist auch gar nichts, worüber man sich schämen muss oder rot werden muss. Wir reden jetzt mal darüber. Und ihr müsst auch gar nichts dazu sagen, hört euch das einfach nur an und wisst, seid eben auch sicher, ihr könnt immer zu uns kommen, wenn es da irgendwelche Fragen
irgendwas gibt, ist.
Egal wie peinlich und blöd ihr das vielleicht findet, es ist nicht peinlich und blöd, kommt bitte zu uns und fragt.
Ja, also das ist halt genau so der Punkt. Also ich meine, idealerweise passiert es gar nicht erst natürlich, ne?
Mhm.
Sondern idealerweise ist die Aufklärung so, dass man dann, dass die Kinder wissen, was wann passiert oder passieren kann. Aber ich meine, ich finde, man weiß das selber noch aus eigener Erfahrung. Gerade wenn das erste Mal ist oder so die ersten Male sogar, man ist ja so unsicher. Und im Zweifel, wenn alle beide noch so unerfahren sind, dann kann halt auch mal leichter irgendwas schiefgehen.
Mhm.
Ja. Und dann hast du halt irgendwie das Problem. Und wenn du dann nicht weißt, was du machen sollst, dann wird es ja immer schlimmer sozusagen.
Wobei, ne? Ich finde jetzt auch, dieses Thema sollte man jetzt gar nicht nur so limitieren auf die Verhütungsgeschichte, sondern was ich auch ganz wichtig fand, und also bei unserer Kleinen ist es noch ein bisschen früher, bei unserer Großen habe ich das mit der längst besprochen, dass sie, gerade weil es eben auch ein Mädchen ist, dass sie weiß, sie muss nichts machen, was sie nicht mag und nicht möchte. Sie ist überhaupt nicht irgendwie verpflichtet dazu, irgendjemandem irgendwas zu machen, was der gerne hätte, wenn sie da selber keinen Bock drauf hat. Und ich war eine Zeit lang, war ich auch echt schockiert. Das war aber, das ist schon ein paar Jahre her, da waren die alle so 10. Klasse. Da gab es mal wie so ein Gossip Girl Chat oder ein Instagram-Account.
Ich erinnere mich.
Beichte. Genau, der Beichtstuhl oder so ähnlich.
Das gibt es für einige Schulen auch so, ne?
Genau, das kommt dann immer mal wieder hoch und dann wird es auch wieder gelöscht. Und dann wurden da, es ging fast nur um Drogen und Sex, ehrlich gesagt, in diesem Ding. Und was da für Stories hochkam, ich war wirklich entsetzt, was da angeblich, ich habe mich ja gefragt, denken die sich das jetzt aus oder passiert wirklich dieses alles auf den Schulklos, was die da erzählen? Gibt es wirklich Mädchen, die da in der Pause den Jungs einen runterholen oder blasen oder was auch immer machen? Und ich, also mich hat das richtig abgestoßen und ich war auch entsetzt darüber, wie Mädchen sich da darstellen und platzieren und so objektifizieren. Und in dem Zusammenhang habe ich eben auch immer zu unserer Tochter gesagt, dass du musst nichts machen, was du nicht willst.
Absolut. Also ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, man muss. Und das ist wie mit der Information darüber, dass es eine Pille danach und Kondome gibt und wofür das gut ist oder überhaupt eine Pille gibt und andere Verhütungsmöglichkeiten, dass man das rechtzeitig anbringen muss. Du musst auch deine Kinder rechtzeitig so aufstellen, dass die im Zweifel eben in der Lage sind zu sagen, lass mich doch in Ruhe mit eurem Scheiß, weißt du? So,
ja.
Es gibt ja auch so einen gewissen Gruppendruck, der bezieht sich ja auch, also da sind wir voll in diesem Teenager-Thema, da geht es ja nicht nur um Sex, da geht es halt um Drogen, um Alkohol,
um Rauchen
und so weiter. Und es gibt, ich kenne genug Beispiele im Freundes- und Bekanntenkreis oder Nachbarschaft oder so, wo es eben genügend Kinder gibt, und zwar Jungs wie Mädchen, die sich eben diesem Gruppendruck nicht entziehen können. Und ich finde, man weiß selber, wie das ist oder war. Deswegen ist eben meine Hoffnung, oder ich, das ist mein Ansatz, immer die Kinder, ich sag denen von morgens bis abends, du bist du.
Ja.
Und du bist genauso okay, wie du bist. Und wenn du das nicht, wenn du bestimmte Dinge doof findest, dann tu sie nicht. Wenn du bestimmte Sachen doof findest, die Leute machen, geh weg von denen. Also so dieses.
Genau, du musst niemandem gefallen, du musst dich nicht für irgendjemanden verbiegen. Dann kann man auch auf die Leute verzichten, das muss man dann auch sagen.
Ja.
Wenn die gewisse Dinge von dir erwarten, damit du dazugehören darfst, dann sind das sowieso Arschlöcher.
Ja.
Dann brauchst du die auch nicht als Freunde zu haben.
Das ist natürlich alles immer leichter gesagt als getan, aber ich glaube, das wäre so für mich der Ansatz oder das, was ich vielleicht weitergeben würde, wenn mich jemand fragen würde, wie machst du das? Ich versuche, die Kinder stark zu machen und so aufzustellen, dass sie gerade stehen können für sich, ne? Und versuche halt immer im Gespräch zu sein mit denen. Und auch zu hören, was sind die Themen, die da gerade akut werden oder so. Ist bei meinem Sohn jetzt eigentlich, die Große ist schon irgendwie an so einem Punkt, wo die super gut mit sich im Reinen ist oder jedenfalls viel, viel mehr als noch vor 2 Jahren oder so. Und eben ganz klar sagen kann, so bin ich und dann halt nicht so, ne?
Wenn es irgendwie nicht passt. Das ist bei uns auch so zum Glück. Und vor allen Dingen habe ich das Gefühl, ich weiß natürlich nicht, was alles passiert, was ich nicht mitbekomme, aber sie erzählt uns relativ viel.
Ja, ist bei uns auch so.
Und ist relativ offen auch und fragt auch viel.
Mhm.
Und bei der Kleinen bin ich mir da noch nicht so sicher. Das geht jetzt, die ist jetzt 11, ne? Wird 12 im Januar. Und das ist jetzt gerade neu auf der Oberschule, also auf dem Gymnasium. Und das ist alles ganz aufregend jetzt. Und die erzählt, die ist ein bisschen verschwiegener als ihre große Schwester. Da bin ich gespannt, ob die uns da
also
einweiht.
Ich sehe das bei meinem Sohn jetzt auch. Der ist ja auch etwas jünger als eure Kleine. Aber da ist es auch so, dass ich so sehe, wie sich das verändert, ne? Wie auch da die Gruppendynamik plötzlich noch ganz anders ist, also als sie noch letztes Jahr war, letztes Schuljahr, und wie sich das Verhalten eben von einigen Leuten in dem Umfeld da ändert, sowohl irgendwelche Kumpels als auch Freundinnen, mit denen der ewig dick befreundet war und jetzt plötzlich findet er die doof oder umgekehrt finden die ihn doof oder so. Und ich denke so, was ist denn jetzt los? Ey, ihr habt letztes Jahr noch abgehangen ständig und die haben hier übernachtet, die Weiber und was weiß ich was.
Alles kann sich auch ganz schnell wieder ändern.
Ja, ja,
klar. Das ist immer so ein Hin und Her, habe ich das Gefühl.
Ja, also das, ich finde es eine anstrengende Zeit und für alle, für die Kinder natürlich auch in erster Linie. Aber wie gesagt, also ich versuche halt immer irgendwie, natürlich finde ich das in dem Alter auch übrigens doof, ne? Wenn ich zu meinem Sohn sage, hör mal, übrigens, keine Ahnung, dann sagt er, das will der nicht hören.
Die,
ne?
Die klappen sich alle Fußnägel hoch und werden hochrot und sagen,
ja, ja, oder auch bei solchen Themen, bei anderen Themen, ne, wie Drogen und Alkohol, das ist für den ja noch total weit weg. Wenn ich jetzt anfange, mit dem darüber zu reden, da zeigt er mir einen Vogel.
Man muss es dann vielleicht in kleinen Dosen machen, in homöopathischen Dosen, Anna, dass sie sich langsam, aber sicher ein dickes Fell zulegen für diese Thematik.
Ja, Gott sei Dank fragen die ja dann noch, also wenn die noch so in diesem Alter sind, ich sag mal so rund um 10, 9, 10, wo die anfangen, sich für solche Themen zu interessieren. Und zum Beispiel meine beiden jüngeren Kinder, die ja bei ihrer Schwester sehen, wie das Leben sich verändert, wenn man in dieses Teenager-Alter kommt. Und wenn sie fragen, kann man ja immer ganz schön irgendwie antworten und mal so einen kleinen Anker reinhauen, weißt du so? Und dann kann man auch eben darauf zurückgreifen. Ich finde halt, man darf sich da nicht in Anführungsstrichen schonen und auch die Kinder nicht, weil du musst das halt irgendwie unterbringen rechtzeitig. Wenn die 15 sind und das Kondom platzt und du hast damit noch nicht dann drüber mit ihnen gesprochen, was dann ist, dann fangen die nicht mehr damit an, dich zu fragen. So, das stimmt. Ne?
Und was ja bei den Kleineren schön ist, die haben ja auch noch eine große Schwester, die sie fragen können. Ne?
Das stimmt.
Das ist ja... haben wir ja beide diesen
den Effekt,
diesen Gap, auch diesen Age Gap, dieses Alters, diesen Altersunterschied. Ich habe auch das Gefühl, dass das auch stattfindet, ohne dass ich das weiß, dass meine beiden sich da, also die Kleine vor allen Dingen bei der Großen mal so
abgleicht und mal nachfragt,
was so abgeht.
Also ich sehe im Moment ganz krass, das ist ja nur so eine Nebenbaustelle, aber meinem Sohn geht das so pubertär los. Hat er auch neulich schon sehr selbstreflektiv gesagt, er hätte Mood Swings, was ich bestätigen kann. Und dann wird er so unausstehlich und garstig, ne? Und die Einzige, die dann Geduld hat und ihn irgendwie versteht und tröstet und sich nicht irgendwie persönlich angegriffen fühlt, wenn er dann da rumwütet, ist halt die große Schwester.
Die das gerade hinter sich gelassen
wahrscheinlich
hat.
Wahrscheinlich. Ich kann mir das noch nicht so genau erklären, aber die ist dann immer, hat eine Engelsgeduld mit dem. Da könnte ich den schon dreimal in die Wand hauen, weil der hier rumwütet. Und sie immer noch, ey, komm her, komm, wir gehen mal hoch.
Man vergisst das. Geht dir das eigentlich auch so? Ich vergesse das ab und zu auch mal, dass das ja wahrscheinlich der Grund für diese Ausbrüche ist. Und wenn man sich das dann wieder klar macht, dann weiß man auch wieder, ja, ach so. Ich fand ja immer, ich habe irgendwann dieses Buch gelesen über die Pubertät von dem Rogge. Und der hat geschrieben, im Grunde müssten die alle ein Schild um den Hals tragen, wo drauf steht Baustelle. der Verkauf geht weiter, bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. So ist es ja wirklich, da ist ja alles in Aufruhr. Und man vergisst es aber ab und zu mal. Da muss man erstmal wieder, ach so, ja stimmt, okay.
Ja, aber selbst wenn ich es nicht vergesse, mir fällt es trotzdem manchmal schwer, das auszuhalten. Also jetzt gerade... bei der Großen waren das mehr so Stimmungsschwankungen zwischen himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Da konnte ich irgendwie noch, also trösten fand ich jetzt nicht so schwer. Aber mein Sohn, der wird so garstig und wütend. Der könnte die ganze Welt in Stücke hauen innerlich so, ne? Und da kann ich überhaupt schlecht mit umgehen, muss ich sagen.
Ja, das verstehe ich.
Und das sind dann so Sachen, wo ich dann nützt mir auch das Wissen nicht so viel, dass er dafür jetzt nicht so richtig was kann, sondern dann finde ich einfach nur, dass er sich scheiße benimmt.
Ja, heißt ja auch nicht mal, dass man das Verhalten hinnehmen muss und akzeptieren muss. Nur kann man sich dann besser erklären, wo das plötzlich herkommt.
Ja, das stimmt.
Und dann ist man deswegen vielleicht ein bisschen gelassener.
Dann denkt man nicht so, die Invasion der Körperfresser.
Wer denkt, was habe ich falsch gemacht?
Ja, genau.
Warum? Wo kommen diese Charakterzüge her? Von mir hast du es nicht.
Das denkt man ja als Mutter immer eigentlich, ne? Dass man selber schuld ist und dass man was falsch gemacht hat.
Ja, irgendwie fragt man sich immer, oh Gott, was hätte ich besser machen können.
Ich muss immer an die Worte meiner Mutter denken. Da war mein Sohn noch nicht ganz, doch, der war gerade 2 und seine kleine Schwester war geboren und der kippte von dem lustigsten, fröhlichsten, ausgeglichensten Kerlchen auf der Welt in einen weinerlichen Haufen Heuli bei jeder Gelegenheit und zwar bei allem. Also du konntest ihm richtig so sein und es war schon klar, wo es herkam, ne? Aber es war grauenvoll. Und da waren wir im Urlaub und meine Mutter war da an der Ostsee Und dann war das so. Und dann hat sie erstens mal zu mir hat sie gesagt, ich melde den an bei den Passionsfestspielen in Oberammergau als leidenden Christus, weil er immer so ein schmerzlich verzerrtes Gesicht bei allem so falsche Nudeln. Dann ging es los.
Wie alt war der da?
Zwei. Und dann hat sie aber zu mir gesagt, weil ich so verzweifelt war und dachte immer, was ist denn mit dem? Na, wieso ist der denn? Der ist so unglücklich. Was mache ich denn? Wo ist denn dieses gut gelaunte Kind hin? Was soll denn das jetzt werden? So, ne? Und dann hat sie immer zu mir gesagt, weißt du, das ist jetzt eine Phase, durch die muss der durch und du auch. Denk daran, wie der vorher war. Das ist sein wahres Wesen und so wird er wieder. Und das hat mir ganz oft schon geholfen.
Ja.
Als also mir das so vorzustellen, und es stimmte auch übrigens natürlich, ne? Es war ein Tief, was er hatte in seinem kleinen Leben und danach ging es ihm wieder gut und uns allen dann auch. Mhm. Und das denke ich jetzt eben auch manchmal, wenn er so wütend wird dann und so rumtobt, dann denke ich immer an dieses glückliche kleine Kerlchen und dann denke ich immer so, okay, der ist irgendwo da drin. Ja, genau.
Man muss ihn nur wieder herauslocken.
Ja.
Aber ihr habt das ja auch genau wie wir, dass ihr so die maximale Dauerpubertät habt. Ne? Also ja. Wir haben ja dann auch beide so genau so getimt, dass wenn die Große gerade jetzt, wo sie gerade draußen
entspannter ist, fangen die
geht's bei der Kleinen los. Also dann haben wir so 10 Jahre Pubertät am Stück.
Mhm. Genau, also das ist bei uns auf jeden Fall auch so. Also die kommen jetzt schön hintereinander.
Mhm.
Wobei die beiden Kleinen...
Nicht gut durchdacht, aber naja, gut, kann man nicht immer Einfluss drauf nehmen.
Da denkst du, bei der Familienplanung denkt man irgendwie noch nicht an die Pubertät. Ja, was haben wir noch auf dem Zettel an Themen? Also das war jetzt schon mal so ein bisschen Aufklärung. Ach so, nee, wir waren eben noch ein bisschen hängen geblieben bei dem Thema, als du gesagt hast, dieser Beichtstuhl auf Instagram.
Ja.
Also wenn es um erste sexuelle Erfahrungen geht und auch um die Auswahl von Partnern möglichen, ne,
mhm,
für diese Erfahrung. Da glaube ich, ist es eben auch super wichtig, dass man den Kindern, man kann es ja nicht bestimmen, man kann ja nicht irgendwie dabei sein und sagen, oh, das ist, sieht aber aus wie ein nettes Kerlchen und der andere ist aber irgendwie vielleicht ein bisschen Prollo oder was nee, weiß ich. Sondern
wenn man die vorgestellt kriegt, dann ist meistens schon zu spät.
Dann ist es schon, genau. und ich glaube, das Einzige, was mir dabei immer so ein bisschen Bauchschmerzen macht, wenn ich mir das so angucke, wie das im Umfeld so läuft, da sind manchmal Paarungen dabei, wo man wirklich eindeutig das Gefühl hat, dass die Mädchen sich so massiv unter Wert verkaufen und sich da in irgendwelche, ich sag mal, Beziehungen in Anführungsstrichen begeben. Und dann denke ich mir immer, okay,
mhm,
das Kind denkt offensichtlich von sich selbst so schlecht.
Ja, man fragt sich dann, warum tun die sich das an? Ne? Ja, das ist wahrscheinlich mangelndes Selbstwertgefühl.
Ja. Ja, mangelndes Selbstwertgefühl auf jeden Fall. Und ich glaube eben auch, dass ganz, ganz viele Kinder heutzutage auch nicht mehr dieses Modell unbedingt haben und dass es dann schwieriger ist. Also ein Modell vor Augen von einer liebevollen, respektvollen Partnerschaft oder so.
Genau.
Und ich glaube, dann ist es eben umso wichtiger, dass man es irgendwie noch zusätzlich vermittelt, ihnen zu sagen, was sie wert sind und dass sie es nicht nötig haben, sich irgendwie sozusagen auf irgendwas einzulassen,
genau, wie ich
finde, was nicht ihr, wie soll ich mal sagen, was eben nicht sie glücklich macht oder was irgendwie genau nicht respektvoll und liebevoll und schön ist, ne?
Und das bezieht sich natürlich genauso auf Jungen auch.
Ja, klar.
Die sollen sich natürlich auch nicht mit irgendwelchen Mädels einlassen, die absurde Sachen von ihnen verlangen.
Ja, und, ja, klar, auf jeden Fall.
Auch so ein, ja, dass man auch so einen gewissen, das klingt jetzt blöd, Qualitätsanspruch hat sozusagen.
Ja,
ne?
Und
man,
ich glaube,
dass man nicht für irgendeinen letzten Honk sich da sucht.
Ja, und ich glaube eben vor allen Dingen, das meinte ich eben auch mit dem Selbstwert, ne? Wenn du dich selber, wenn die Kinder nicht lernen oder gelernt haben bis dahin, dass sie selber okay so sind, wie sie sind, und da sind wir eigentlich auch wieder bei dem Thema, was wir schon mal hatten, mit der Objektifizierung und mit diesen Insta-Idealen und so weiter, das gilt ja auch für Jungs wie für Mädchen, wenn die sich daran immer messen und sich immer vergleichen und immer das Gefühl haben, sie sind sozusagen weniger wert als das, weil sie zum Beispiel irgend so einem Schema nicht entsprechen, dann werden sie eben auch von sich selber nicht gut genug denken, um sich zu trauen, ich sage jetzt mal so, eine bestimmte Ansprüche zu stellen an jemanden, mit dem sie sich einlassen, weißt du?
Ja.
Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das, also ich meine, mal abgesehen davon, es gibt natürlich auch genug Teenager, die cool genug sind, wahrscheinlich zu sagen, ey, ich mache jetzt meine sexuellen Erfahrungen einfach mit jemandem, mit dem ich mich gut verstehe und ich brauche den gar nicht zu lieben und der mich auch nicht und so. Das gibt sicherlich alles auch, weiß ich nicht. Ich würde mir halt immer vorstellen, und ich glaube, da ist man nicht so verschieden von anderen Eltern, dass es im Idealfall halt irgendwas ist, was in einem liebevollen, sicheren, vertrauensvollen Umfeld passiert.
Das, genau, dass man sich eben vertrauen kann. Mhm. Auch wenn das jetzt nicht die Liebe fürs Leben ist vielleicht.
Die ist es eher nicht, ja. Wahrscheinlich ist
es eher unwahrscheinlich. Das hofft man ja auch fast, dass es nicht so ist.
Ja, klar.
Ne?
Also ich möchte das nicht, ehrlich gesagt. Wenn ich mir vorstelle, dass eins meiner Kinder mit dem ersten Freund oder der ersten Freundin, weiß ich nicht, ob ich das will, so Highschool-Love-mäßig.
Ja. Meine Schwiegereltern sind seit der Oberstufe ein Paar.
Puh.
Krass, oder?
Ja gut, ich meine, ich muss auch nicht reden. Ich habe auch einen geheiratet, mit dem ich Abitur gemacht habe. Nur hatte ich zwischendurch ein paar andere Dinge.
Ja, eben. Also, wir haben euch ja wieder getroffen.
Genau, das stimmt.
Ja, also jedenfalls denke ich auch, das ist ganz wichtig, dass man denen auch klar... Aber ich erinnere mich auch so, als ich in dem Alter war, hatte ich auch meinen ersten Freund, mit dem ich, mit dem, da lief aber noch nicht viel, aber das war so der erste, den ich so gedatet habe. Da hat meine Mutter dann auch irgendwann mal gesagt, du, ich glaube ehrlich gesagt, der ist süß und nett und so. Aber ich glaube, du kannst auch ganz andere Typen haben. Und da war ich sterbensbeleidigt, ja, klar, in dem Moment natürlich. Aber rückblickend hatte sie natürlich komplett recht. Ich war dann
aber das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man als Eltern eben genau der Falsche ist, sowas zu sagen.
Ja, schwierig.
Also, und das ist genau das, weswegen ich eigentlich immer hoffe oder... davon ausgehe und mich da irgendwie dran entlanghangle, dass man diese ganzen Dinge, Werte, keine Ahnung, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, Wissen über bestimmte Zusammenhänge und so weiter, dass man das alles vor der Pubertät eigentlich geschafft haben muss, in die Kinder rein implementiert haben muss, soweit man es halt genau schafft.
Also Leute mit Teenager-Kindern, ihr könnt einpacken, es ist zu spät jetzt.
Ja, genau, das stimmt.
Was Nein. jetzt nicht drin ist, das kriegt ihr nicht mehr rein.
Nein, aber ich glaube, es ist halt viel schwerer als dann.
Ja.
Also, ich glaube, es ist halt viel schwerer, mit einem verstockten 15-Jährigen über Verhütung zu reden oder darüber, ne, was weiß ich, warum es wichtig ist, sich ans Jugendschutzgesetz zu halten oder warum es eine Scheißidee ist, morgens vor der Schule zu kiffen oder was weiß ich was alles, als mit einem 12-Jährigen oder 10-Jährigen darüber zu reden, über diese Dinge. Natürlich jetzt irgendwie nicht so, wir setzen uns jetzt mal hin und dann reden wir mal darüber, sondern es sollte natürlich irgendwie in einer natürlichen Kommunikation passieren. Aber das ist, ich glaube, das ist echt so was Zentrales, was mich so... was ich immer so im Hinterkopf habe oder wo ich immer hoffe, dass diese, auch die, das ist auch sowas, die Kommunikation, wie du mit deinen Kindern redest, ihr ganzes Leben lang, das wird in der Pubertät nur funktionieren, wenn es vorher auch funktioniert hat.
Ja, dann wenn legt du irgendwie man sozusagen eine, die Saat.
Ja, genau. Und wenn du zum Beispiel übst, ich sag's jetzt mal so, wie es ist, ne, wenn man übt, mit den Kindern Dinge zu besprechen, wenn man solche Sachen zum Beispiel, und wenn es ein Format ist, selbst wenn man hingeht und sagt, wir machen jeden Sonntagabend beim gemeinsamen Familienessen, macht man Familienrat. Sowas gibt's ja, ja, ne?
Das haben wir auch mal probiert, aber das ist dann immer so eskaliert.
Oh Gott.
Also dann haben wir uns wirklich nur noch angeschockt und gezickt und es war immer, also sowieso ganz oft bei uns leider das Abendessen, der Moment am Tag, wo wir dann alle mal zusammen sind. Und deswegen, weil das der einzige Moment ist, an dem wir auch gewisse Dinge besprechen können, auch so organisatorische. Bei uns geht es jetzt im Moment immer um das Thema, müssen wir am Wochenende mit aufs Land oder dürfen wir in Berlin bleiben? Riesenthema, jetzt auch bei beiden Kindern. Und deswegen haben wir da meistens echt schlechte Stimmung. Es nervt mich total im Moment. Das ist so ein Ding.
Na gut, okay. Also das ist vielleicht also nicht die Lösung. Nicht,
sollte man zumindest entkoppeln von der Mahlzeit, glaube
ja,
ich.
Okay. Guter Punkt.
Es klingelt.
Ach Mensch, als hätte es noch nicht geklingelt.
Ich lache. So, dann hätten wir das auch erledigt. Ja. Post ist angenommen.
Ja, Post ist angenommen. Genau, nee, Familienrat. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist Kommunikation einüben. Also,
ja,
also,
was ich auch total richtig finde, und das habe ich, glaube ich, in meiner Familie, also mit meinen Eltern, nicht so gehabt, ist, dass man eine Streitkultur entwickelt.
Damit, das ist auch wichtig.
Damit meine ich, dass man auch wirklich Dinge anspricht und diskutiert. Das machen wir ganz viel. Bei uns war das so, wir wurden dann oftmals so abgewürgt und dann, es gab einfach keine Diskussion, es war einfach so.
Mm. Nee, das hatte ich als Kind auch. Wir haben auch relativ viel diskutiert oder kam so ein bisschen auf die Adressaten an, mit dem einen wie mehr, mit dem anderen weniger. Aber wir haben das auch ganz viel, das stimmt. Aber du hast recht, also man muss sich auch streiten können. Man muss es auch aushalten können, wenn es mal nicht harmonisch ist, ne?
Das ja, und das muss, also das für mir fällt das sehr schwer. Ich bin ein sehr, sehr harmoniebedürftiger Mensch und auch deswegen sehr konfliktscheu. Und man kommt aber nicht drum herum. Also man ist einfach. wird immer wieder in Situationen gedrängt von seinen Kindern, in denen man einfach auch mal Stellung beziehen muss. Das hatten wir ja auch schon mal in unserem Podcast zum Thema strenge Eltern. Und das ist natürlich unbequem und wäre auch viel bequemer und leichter, manchmal zu sagen, okay, dann geh doch, komm nach Hause, wann du willst. Weil man keinen Bock hat, das mit denen zu diskutieren. Aber das, also, geht einfach, finde ich nicht gut. Glaube ich, ist nicht richtig.
Nee, glaube ich auch. Aber es ist natürlich trotzdem so ein Ding, irgendwann kommt der Moment, wo man die Kinder immer mehr von alleine lassen muss. Das fängt halt irgendwann an und geht immer weiter. Und irgendwann, also ich merke das ja jetzt schon bei meiner Großen, obwohl die jetzt auch nicht so ein super ausschweifendes Nachtleben hat. Aber je länger wir das auch da wieder üben miteinander, umso besser funktioniert es eigentlich. Also so,
ja.
Ich meine, ich weiß jetzt noch nicht, wie das mit den anderen Kindern wird. Das ist ja auch immer so ein bisschen eine Frage des jeweiligen Charakters und Persönlichkeit sozusagen und auch der Kompatibilität mit den eigenen, mit eigenem Umgang damit. Ne? Also meinem Sohn stelle ich mir das gerade spontan ein bisschen schwieriger vor, ehrlich gesagt, weil das der kann so böse werden, dann geht da nichts mehr rein in den Kopf. Ne? Mit meiner Großen kann ich streiten und diskutieren und ich weiß trotzdem, dass sie mich noch hört. Ne?
Ja.
Also dass das irgendwie noch reingeht bei ihr, was ich sage. Egal, was dann weiter damit passiert. Aber mit der ist es echt tatsächlich so, dass wir, die hält sich unheimlich gut an Absprachen. Also ich war jetzt gerade zum Beispiel am Wochenende nicht da und dann war mein Mann mit ihr hier und der hat das ja sonst nie. Der ist ja unter der Woche immer weg und der kennt das gar nicht so, dass so dieses im engen Austausch. Und dann habe ich mir auch so gedacht, mal gucken, wie das jetzt so läuft. Aber es war super. Also die waren irgendwie, sie war mit einer Freundin weg und die waren noch mit anderen Leuten verabredet und er hatte gesagt, also auch ein fremdes Kind, was hier schläft und ich habe die Verantwortung. Ich möchte, dass ihr um 10 Uhr hier seid. Ihr seid 15, ne? Dann haben sie ein bisschen gemault und dann hat sie um 10 Uhr angerufen oder um 5 vor 10 und hat gesagt, wir sind jetzt hier noch mit ganz vielen Leuten am Märchenbrunnen und das ist ja wirklich auch ein Steinwurf von uns und dann hat er gesagt, okay, dann wenn ich jetzt weiß, wo ihr seid, dann könnt ihr da noch, ne? Und dann hat er gefragt, mit wem seid ihr da? Dann hat sie ihm das gesagt und dann hat er gesagt, okay, noch eine halbe Stunde. So. Und dann haben sie sich auch dran gehalten. Das finde ich dann eben auch irgendwie gut. Also wenn man so, sie verhandelt auch gut. Also sie sagt dann auch, ne, also manchmal sind die Argumente gaga, ne, wie wenn der Freund von meiner Freundin dabei ist. Aber trotzdem finde ich es gut, dass sie eben nicht einfach geht und sagt, leck mich doch, ich mache jetzt, was ich will.
Ja, das muss man sagen, ist bei uns auch so, also bei uns läuft es nicht immer ganz so reibungslos.
Naja gut, immer wäre auch verrückt.
Aber wenn man dann mit ihr redet über die Problematik und wenn irgendwas doof gelaufen ist oder so, dann ist sie auch total zugänglich und dann tut ihr das auch leid und sie entschuldigt sich und sie wird dann nicht so bockig und oder von vornherein sagt sie auch nicht so, ist mir scheißegal, was ihr mir sagt, ich mache, was ich will. Mhm. Das hatten wir zum Glück auch noch nie. Aber ich weiß, aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, da gibt es ja Kinder, die sagen, du kannst mir gar nichts mehr sagen, ich bin jetzt groß und ich mache, was ich will. Und also ich weiß auch nicht, wie ich damit umgegangen wäre.
Mhm.
Kann ja sein, dass es noch kommt, wer weiß.
Das denke ich eben auch manchmal, man weiß es nicht so richtig. Ne? Also ich würde mich auch nicht wagen zu sagen, dass das der richtige Umgang ist, weil jedes Kind halt verschieden ist. Ne? Jedes Kind ist anders und wenn du ein Kind hast, was dich zum Beispiel... was auf Teufel komm raus will, was es will und dich dann zum Beispiel nach Strich und Faden belügen würde... Das kann ja auch sein. Was machst du denn dann? Also ich habe immer bisher, toi, 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 die Erfahrung mit meinem eigenen Kind gemacht. Und ich war auch eher so, als ich in dem Alter war, dass es mit, wie soll ich mal sagen, verlässlichem Verhandeln eigentlich gut funktioniert. Sie merkt, dass wir ihr Vertrauen entgegenbringen. Sie enttäuscht das Vertrauen nicht. Und dann wird der Spielraum größer, in dem wir uns bewegen. Ne?
Das ist die Idealvorstellung.
Genau.
In der Praxis dann bei uns manchmal nicht ganz so klappt.
Ja, das kommt sind die Versuchungen zu groß manchmal. Ja, ne?
Und wir sind vielleicht auch ein bisschen strenger als andere Eltern und dann muss man manchmal ein bisschen irgendwie sich was ausdenken, damit man seinen Willen kriegt.
Also ich kann mich auch erinnern, als ich in dem Alter war, meine Eltern waren auch, also mein Vater nicht, mein Vater war überhaupt nicht liberal, der war eigentlich sehr autoritär und streng, aber der ist genau da ausgezogen. Und war eben im Alltag auch einfach nicht da. Und meine Mutter hat nicht mit dem jedes Mal irgendwas abgestimmt. Wenn die mit mir was verhandelt hat, dann musste halt damit leben, dass es so war. Hat er auch Gott sei Dank gut gemacht. Hat er auch nie irgendwie sich, ich glaube, das ist dem schwer gefallen, sich dann da nicht reinzuhängen. Aber weitestgehend lief das eben auch so, dass ich gehen durfte. Dann meine Mutter immer wusste, wo ich bin, mit wem ich bin und wann ich wieder da bin. Daran habe ich mich gehalten. Und es gab eigentlich nur, also meine Mutter hat ein einziges Mal so ein autoritären Vorstoß gemacht bei mir und hat mir den Umgang verboten, mit einer damaligen Freundin, die zugegebenermaßen, also ich glaube, wenn ich mich in diese Mutterperspektive versetze heutzutage, dann weiß ich, warum sie das gemacht hat. Aber ich fand es natürlich in dem Alter vollkommen bescheuert und übertrieben und beknackt.
Und hast du dich dran gehalten?
Natürlich nicht. Natürlich nicht. Das ist das, was ich meine. Ich glaube, man kommt damit nicht so weit. Ne? Man beruhigt sich selber und man haut auf den Tisch und sagt, so, jetzt ist mir das egal, ich verbiete dir jetzt den Umgang. Das ist ein schlechter Umgang. Guck dir die. Also meine Mutter hat das auch erklärt. Die hat jetzt nicht einfach nur gesagt, ich möchte nicht, dass du dieses Mädchen triffst, sondern die hat zu mir gesagt, guck mal, was da ist. Die ist psychisch auffällig. Das war auch so. Ne? Das hatte sie richtig eingeschätzt. Das war mir aber egal in dem Alter. Und dann hat die halt immer meine damals beste Freundin, die immer mit mir da war. Ich glaube, die hatte sich darauf verlassen, dass ich mich an so ein öffentlich ausgesprochenes Verbot halten würde, weil ich ja unter Zeugen bin. Mhm. Nur meine Freundin Nettie hätte mich nie verpfiffen bei meiner Mutter. Ich weiß nicht, was sie sich da vorgestellt hat. Und ich habe dann so Sachen gemacht, keine Ahnung. Ich bin dann zu meiner Klavierstunde gefahren nachmittags mit dem Bus. Und dann bin ich an der nächsten Telefonzelle ausgestiegen, habe meinen Klavierlehrer angerufen, habe gesagt, ich bin krank. Und dann habe ich mich mit dieser Freundin getroffen.
Aha, okay.
So. Also ich meine, ich glaube halt...
Du kleines Luder.
Solche Sachen habe ich. Nein, und natürlich war das auch Quatsch in so einer kleinen Stadt und auch in so einem kleinen Umfeld. Es wäre wahrscheinlich aber hier genau dasselbe, weil man hat sich ja immer überall gesehen. Auf jeder Party war die auch.
Es gibt ja auch so viele Querverbindungen hier.
Ja, das stimmt. Das selbst so in so einer riesigen Stadt, ne? Ja, ist so.
Ist echt lustig. Ja, ich habe jetzt zum Thema, was man erlauben darf und was man sagen darf und so. Ich habe gerade so einen Gewissenskonflikt so ein bisschen. Vielleicht kann ich es ja über diesen Weg hier mal sagen. Und zwar habe ich davon Wind bekommen, dass eine Halloween-Party stattfinden soll.
Mhm.
Bei einer Familie aus unserem Freundeskreis. Und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil die Eltern sind verreist.
Okay.
Und wissen nichts.
Wissen
nichts.
Aber du weißt es
aber
jetzt.
Ich weiß
es. Ach du jetzt. Scheiße. Das ist ja schwierig.
Und ich bin so, frag mich die ganze Zeit, sage ich was? Sage ich nichts? Ich will dann natürlich, ich will denen nicht die Party vermiesen, ne? Aber ich will natürlich auch, also wenn ich würde es wissen wollen, das ist jetzt aber auch nicht so eine enge Freundin von mir, dass ich sagen würde.
Ich wollte gerade sagen, also wenn das bei uns stattfinden würde, möchte ich nicht, dass du mir das sagst.
Nee, bei euch nicht, Anna.
Gott, oh Gott. Ja.
Okay, also alle Eltern, die das jetzt hören, die mich kennen, während Kinder in den Herbstferien alleine zu Hause sind, es könnte sein, dass bei euch eine Halloween-Party stattfindet.
Ich finde sowas, also das sind ja auch so Sachen, ich meine, ich muss sagen, dass, was ich so mitkriege, meine große Tochter hat neulich zu mir gesagt, ich würde nie bei uns zu Hause eine Party feiern.
Sehr weise.
Weil ich hätte keinen Spaß, weil ich die ganze Zeit Schiss hätte, dass es aus dem Ruder läuft und ich könnte mich dann nicht entspannen.
Das kannst du ihr sagen, da musst du dich einfach von vornherein so besaufen, dass ihr das egal ist.
Das stimmt. Nein, das sage ich nicht, um Gottes Willen. Aber ich kenne nur Geschichten von eskalierten Hauspartys.
Ja, wir hatten auch
Homes.
So eine. Homes.
Genau.
Aber unsere war sogar offiziell.
Ja, ich weiß.
Ne? Ich meine, gut, das war jetzt nicht so eskaliert. Zum Glück ist keiner zu Tode gekommen.
Oh Gott.
Hätte aber passieren können.
Gott, oh Gott.
Also wir waren ja beim Italiener nebenan essen derweil und haben gesagt, um 12 ist dann Schluss. Und dann kamen wir nach Hause und liefen gerade auf unser Haus zu. Da flog uns eine Bierflasche vor die Füße vom Balkon.
Mhm.
Von unserem Balkon. Das war schon mal nicht so toll. Und dann... ja, waren da in allen möglichen Zimmern Leute, wo keine rein sollten, obwohl wir das alles gekennzeichnet hatten. Und es waren einfach sehr viele sehr stark alkoholisiert. Aber um 12 war dann auch Schluss. Also wir sind dann auch hochgegangen und haben gesagt, so, jetzt
aus,
raus, alle weg. Aber wie das aussah bei uns.
Aber das ist das, ich hatte das Gespräch neulich auch mit einer Freundin, wo die Kinder auch allerdings offiziell eine Party gefeiert haben. Und die haben dann irgendwie aber immerhin hinterher die Sauerei beseitigt.
Also das haben die so bei uns auch gemacht. Bei uns war das Problem, dass ich hatte das ja begrenzt oder wir hatten es begrenzt auf 30 Personen. Und dann hatte aber irgendjemand aus der Schule Wind bekommen und dem halben Jahrgang Bescheid gesagt. Und dann standen da plötzlich auch Leute aus anderen Jahrgängen, aus der Oberstufe damals noch. Also da war unsere noch 10. Klasse und dann kam plötzlich auch die ganze 12. so ungefähr. Mm. Und dann waren da irgendwie, ich habe es nicht durchgezählt, aber es waren bestimmt 70 Leute da.
Ja.
Und dann ist es halt einfach ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Und da war unsere Tochter auch überfordert mit der Situation.
Genau, das sind ja solche, das ist wie diese berühmten Facebook-Partys. Aber sowas passiert auch ganz ohne Facebook, ne? Also das sind
aber halt die haben Dinge. Alles wieder in Ordnung gebracht. Ich habe zwar mitgeholfen, aber...
Ich habe das gehört bei einer Familie, die bei uns auch an der Schule sind. Da waren die Eltern übers Wochenende weg und waren in dem Glauben, ihre Kinder seien jeweils bei Freunden, 3 Kinder. Das stimmte aber nur für die Jüngste. Und der Teenager-Sohn und die Teenager-Tochter haben derweil zu Hause eine Party veranstaltet.
Mhm.
Und das muss so eskaliert sein, dass die Nachbarn die Polizei gerufen haben. Und da waren eben auch wildfremde Leute aufgeschlagen. Die haben Leute hochgenommen mit Drogen. Und die haben denen die Bude ausgeräumt. Da waren hinterher alle Rechner weg.
Das ging, das habe ich gehört.
Das war total krass.
In Mitte wohnten die. Ja, das ging sogar durch. Da kam sogar die, waren das nicht sogar von unserer Schule irgendwelche Jungs?
Das weiß ich nicht.
Auf jeden Fall, das ging durch die Kreise
bei uns. Ja, total. Also das war, wo ich auch gedacht habe, was machst du denn dann?
Ja.
Also stell dir vor, du kommst aus dem Wochenende oder du kriegst einen Anruf von der Polizei und sagst, wir haben hier gerade bei Ihnen in der Wohnung Folgendes, ja.
Mhm.
Albtraum. Und dann, also ich meine, und das ist dann wirklich auch so ein Moment, ich kenne die Leute nicht gut, ich kenne die nur so ganz flüchtig, weil die eben auch bei uns an der Schule waren. Ich weiß nicht, was ich dann machen würde. Ich glaube, ich würde sehr, sehr rigoros die Kinder zur Verantwortung ziehen hinterher. Weil ich meine, auf der einen Seite war das sicherlich genauso eine Situation, in der die nämlich überschätzt haben oder unterschätzt haben, was da abgehen kann. Und insofern bestimmt selber schon sich scheiße gefühlt haben.
Also ich glaube, bei uns war das auch, es ist ja jetzt, wie gesagt, es war halt alles dreckig und ein paar Sachen sind kaputt gegangen, aber nichts Schlimmes. Und das war aber trotzdem so, dass seitdem unsere beiden Töchter, die ja dann gesehen haben, wie es bei uns aussah und gesehen haben, wie voll es geworden ist, die haben beide gesagt, wir machen nie wieder bei uns zu Hause eine Party. Also
krass, oder?
Ja.
Ich frage mich, ob das früher auch schon so war. Oh doch, wenn ich drüber nachdenke, ja, war so.
Ich bin ja in einer kleineren Großstadt aufgewachsen und da hatten wir fast alle alleinstehende, also einzeln stehende Häuser oder so Doppelhaushälften und alle hatten irgendwie eine Garage oder einen Partykeller oder so. Da wurde auch nicht im Wohnzimmer der Eltern gefeiert, nie.
Mhm.
Kann ich mich nicht dran erinnern, sondern also wenn ich Geburtstag gefeiert habe, haben wir immer über den Keller ausgeräumt.
Wir haben immer im Keller gefeiert. Ich meine, ich habe im Sommer Geburtstag, das ist natürlich einfacher.
Im Garten, ja.
Wir haben eine Grillhütte.
Ach so.
Das war bei uns direkt um die Ecke und Grillhütte war, das war super. Oder es gab auch noch, also Koblenz ist ja so eine Garnisonsstadt und da gibt es ein Truppenübungsgebiet, was relativ groß ist. Und daran angrenzend ganz viele so Streuobstwiesen und was weiß ich was. Das eine Ding heißt bis heute Orgienhügel. Weißt du, was da immer war? Da haben wir Orgienwiese, da haben wir immer gefeiert. Da sind wir am Wochenende hin, haben alles mitgeschleift. Es gab immer Leute, die schon Führerschein hatten, mit dem Auto dahin kamen, die dann irgendwie alles dabei hatten zu trinken. Keine Ahnung, die haben da Feuer gemacht und alles. Also
krass. Ja, wir sind immer im Schlossgarten.
Siehst du?
Über die Mauer geklettert. Aber das geht natürlich dann nur, wenn es warm ist draußen. Mhm. Im Winter.
Ja, klar. Im Winter ist das
ist schwierig. Da musste man dann schon irgendwo hin. Ja, aber es gab immer irgendjemanden, der eine Garage oder einen Partykeller hatte.
Das hier in Berlin eher nicht so verbreitet.
Nee, weil die, klar, wenn du eine Etagenwohnung hast. Nee. Ihr habt doch eine Garage, Anna. Wir suchen noch eine
Location. Ja, genau, da sind die ganzen Alkoholvorräte. Das ist
der Geburtstag unserer Tochter. Das ist doch praktisch.
Ich schließe dann die Tür zum Haus zu, dann pinkeln die alle in den Garten. Weißt du, das ist ja, wo ziehst du denn da die? Ja, egal. Für uns ist das jetzt gerade kein Thema hier, dass hier eine Party stattfindet.
Alkohol jedenfalls auch so eine
Sache. Alkohol ist auch so ein Thema, ja.
Also da finde ich ja, haben ja die Europäer insgesamt einen viel besseren Ansatz als zum Beispiel die Amerikaner. Denn ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass die nicht erst anfangen mit Alkohol, wenn sie schon 21 sind.
Total, ich auch.
Sondern, dass sie einen gesitteten und gepflegten Umgang damit lernen.
Mhm.
Relativ, natürlich sollen sie jetzt nicht mit 9 anfangen, Weißweinschorle zum Essen zu trinken. Aber, dass sie eben schon ab und zu mal ein bisschen was trinken dürfen, wenn sie gerade so in die Teenie... ich glaube, Luzi hat das erste Mal was bekommen von uns, jedenfalls offiziell. Mit 16 oder mal so mit 15, glaube ich, so ein Sekt zum Anstoßen.
Also ich war
in ihrer Jugendweihe, da war sie 14.
Ja, 14, das war bei uns auch so. Nee, gar nicht, 15 war sie jetzt schon, aber sie war zur Konfirmation schon 15, aber sie hat das erste Mal mit anstoßen dürfen und das war ein Orangensaft-Sekt-Gemisch und das war Silvester und da war sie 14, also kurz vorm 15. Geburtstag.
Genau.
Und da durfte sie einmal anstoßen. Das war jetzt durch Neuseeland, weil nämlich die neuseeländische Gastmutter da auch sehr europäisch übrigens, die Neuseeländer, obwohl da auch Underage Drinking, glaube ich, ein Thema ist. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau. Aber die hat auch, die Mädels durften dann eben auch, da hatte sie Geburtstag dann und Weihnachten war und da kamen wir ja dann auch und die durften auch beide dann mit anstoßen, mit gemischt. So. Mhm,
genau, und, so, das kenne ich von mir auch. Ich durfte auch, als mein Onkel geheiratet hat auf der Hochzeit, dann mal so einen Sekt Orange trinken, da war ich auch so 14 oder so.
Ja, ja.
Aber, ja, das war, aber da muss man natürlich, also das sollte schon eine Ausnahme bleiben.
Absolut. Also es ist natürlich schwierig. Also ich finde auf der einen Seite, ich komme ja auch aus einer Weingegend, ja, und meine mütterliche Familie kommt von der Ahr, also auch eine Weingegend. Und da ist Weintrinken natürlich auch nochmal viel geläufiger als jetzt vielleicht woanders.
Ich komme ja aus einer Korngegend, ne?
Das heißt, ich weiß.
Bier und Korn.
Ich wollte sagen, ich Riesling und du Kornschorle. Es läuft.
Kleines Herrengedeck, ne? Ja.
Sehr schön. Ja, nee, bei Korn.
Ja, so zwischen Jever und Bremen, ne? Da kommen ja die ganzen Biere her. Ja, und. Nee, aber ich denke, dass du da wahrscheinlich auch schon damit
auch. Ich habe das auch. Ja, sicher, absolut. Aber es ist eben auch trotzdem so ein Ding. Auch wieder so eine Art, ne, wo wir eben bei Beziehungen waren und was lebt man den Kindern davor oder was gibt man denen damit? Auch hier, ne, wenn du irgendwie siehst, dass deine Eltern, keine Ahnung, samstags und sonntags zum Essen einen Wein trinken, dann kriegst du da ja irgendwie vorgelebt, wie vielleicht ein in Anführungsstrichen gemäßigter Umgang damit ist. Wenn jemand jeden Abend irgendwie ein Korn und ein Pilz hinterkippt und abends dann röchelnd auf der Couch einschläft, dann sieht das Ganze anders aus. Ich weiß übrigens nicht, ob das sowas ist, was man dann kopiert oder ob denn das dann nicht eher abturnt. Ne? Also zum Beispiel.
Das kann auch sein. Ich habe eine Freundin, die trinkt keinen Tropfen Alkohol, weil ihr Vater Alkoholiker war. Und absolut. Die hat ihr ganzes Erwachsenenleben nie Alkohol getrunken. Also nicht.
Ja. Also ich weiß nicht, also ich kann mich so schwer erinnern, dass mein Bruder und ich, wir haben beide geraucht. Also ich mehr als mein Bruder, der hat irgendwann relativ schnell wieder aufgehört, aber ich habe relativ lange geraucht. Ich habe so mit 16, 17 auch angefangen. Und meine Eltern, die sich trennten, als ich 15 war, waren beide totale Nichtraucher, aber hatten im Studium geraucht. Und meine Mutter hat wieder angefangen, als meine Eltern sich getrennt haben.
Echt?
Und meine Schwester, die ja noch sehr jung war, fand das so beschissen. Diese Mama mit der Zigarette.
Ja, fand ich auch
dass
scheiße.
Dass die selber nie eine angefasst hat. Als einzige von uns drei. Also mein Bruder und ich, wie gesagt, wir waren da schon älter. Wir waren da schon, also ne, entsprechend. Und wir haben beide geraucht und meine Schwester gar nicht. Ich frage mich, ob das dann so das abschreckende Beispiel. Meine Mutter hat jetzt auch nicht Kette geraucht, aber die hat halt plötzlich geraucht. Ne?
Ich bin gespannt, wie das bei Mia wird. Also Lucy raucht ja leider auch. Und aber ich habe in dem Alter auch geraucht. Ich kann es auch, also ist auch schwierig, das zu verbieten. Ich habe mir selber immer auferlegt, dass ich nicht in der Schule, wir durften ja damals noch auf dem Schulhof rauchen, da gab es eine Raucherecke.
Bei uns
auch. Das wäre ja heute undenkbar. Dass ich in der Schule nicht rauche und auch nicht vor der Schule. Es kamen ja einige schon mit so einer Nikotinfahne in den Unterricht morgens. Das fand ich total ekelhaft. Und ich habe frühestens dann irgendwie, wenn man nach der Schule mal ins Café ging, aber meistens ging ich ja erstmal nach Hause. Also so nachmittags, abends habe ich dann irgendwann mal die erste Zigarette geraucht. Aber dann am Wochenende und so habe ich schon echt viel geraucht. Und es waren ja auch alle Kneipen, in die man ging, waren ja Raucherkneipen.
Standen noch überall Zigaretten aus dem
Laden. Natürlich. Ja, jedenfalls habe ich auch geraucht. Ich bin ja immer noch so ein Social Smoker, obwohl ich ganz wenig rauche. Aber
das sind so Sachen, ne? Ich meine, das hat sich halt auch verändert. So der Kontext hat sich verändert, aber es ist natürlich noch genauso schädlich und blöd wie früher zu rauchen. Ich bin mal gespannt. Also meine tut es bisher nicht, aber weiß man auch nicht, ne? Wie sich das entwickelt oder was mit den anderen dann mal irgendwann ist. Ich glaube, so ähnlich wie ich eben gesagt habe, man kann nicht den Umgang mit Leuten verbieten. Also man kann es schon, aber dann werden die sich nicht daran halten mehr in dem Alter.
Du kannst es ja auch nicht kontrollieren.
Und du willst es ja auch nicht kontrollieren. Will ich jetzt mein Kind immer tracken? Will ich dir eine Kamera umhängen, damit ich sehe, mit wem die rumhängt? Will ich immer, wenn die nach Hause kommt, an der Jacke riechen und sagen,
nein, du hast geraucht? Darf ich mal deinen Finger riechen?
Ja, genau. Das will ich nicht. Ich möchte das nicht. Und ich glaube, da ist dann irgendwann so ein Punkt, natürlich nicht beim 13-Jährigen, aber bei einer 15-, 16-Jährigen dann schon irgendwann, wo du sagen musst, du pass auf. Wir wissen beide, dass du rauchst, ja. Du weißt, wie ich es finde, aber ich kann es dir nicht verbieten. Keine Ahnung, Geld kriegst du nicht von mir für Tabak. Weiß ich nicht, also irgendwie muss man sich da ist irgendwann so ein Punkt gekommen. Ich weiß nicht, ich würde nicht hingehen und zum Beispiel Zigaretten verstecken und wegschmeißen oder sowas. Gibt es ja auch alles, Leute, die das dann machen bei ihren Kindern, ne?
Ja, ich habe auch, also ich habe so ein bisschen aufgegeben bei Luzi. Ich sage ihr natürlich immer wieder, dass ich das scheiße finde, dass sie raucht. Aber sie hat zum Beispiel einen Balkon am Zimmer und da raucht sie auch. Ich habe ihr nur gesagt, ich will nicht, dass immer diese vollen Aschenbecher da auf dem Balkon stehen. Das finde ich total eklig, stehen aber trotzdem. Unsere Kleine hat jetzt mit meinem Mann so einen Pakt geschlossen, dass sie, also die ist auch militante Nichtraucherin, war aber unsere Große auch vorher. Also und trotzdem raucht sie jetzt. Und die beiden haben aber jetzt einen Pakt geschlossen. Jeder hat eine Summe, die er eben aufbringen konnte, eingezahlt. Thorsten hat eine 10-mal höhere Summe eingezahlt als mir. Also für mir hat 500, er hat 5000 eingezahlt. Und die Auflage ist, dass sie bis zu ihrem 18. Lebensjahr nicht raucht. Oder beide nicht rauchen. So war das. Er hat nämlich vorher auch schon relativ regelmäßig geraucht und hat dann aber jetzt, was vor einem Monat oder so, haben die diesen Pakt geschlossen, aufgehört. Und sie haben gesagt, wenn einer von beiden vor ihrem 18. Geburtstag wieder raucht, dann kriegt der andere den Jackpot sozusagen.
Krass.
Ist krass, ne? Und wenn sie beide nicht rauchen bis zu diesem Zeitpunkt, dann machen sie von diesem Geld eine Reise.
Das finde ich total cool. Das finde ich mega süß.
Ich finde es eigentlich auch eine coole Idee, aber ich tue mir immer noch so ein bisschen schwer damit, dass sie wirklich so viel Geld einzahlen musste in diesen Pott. Ja, das ist echt eine große Summe Geld. Mhm. Also mal gucken, ob wir das ihr dann nicht trotzdem wiedergeben und sie dann trotzdem die Reise machen. Ja, also 500 Euro ist schon echt viel Geld für so ein Kind.
Total.
Über Jahre zusammengespart von ihrem Sparbuch.
Mhm.
Aber es ist ja jetzt nicht weg.
Mhm.
Noch nicht.
Mhm.
Naja, ich bin gespannt, ob die das durchhalten. Die Idee
ja, hat, dein Mann auch, ne?
Ja, ja. Obwohl der hat wirklich gesagt, ihm würde das total helfen. Vorher hat er sich auch schon ein paar Mal vorgenommen, nicht mehr zu rauchen. Und seitdem er das gemacht hat, ist es für ihn so, er sagt, ich denke da gar nicht mehr dran. Also es ist für mich so
cool,
wenn das unmöglich jetzt, dass ich das mache.
Also mein Vater hatte auch so einen Pakt mit uns, mit meinem Bruder und mir,
ja,
dass wir nicht rauchen, bis wir 18 sind. Und dann zahlt er nur den Führerschein. Tja.
Und?
Ja.
War nicht.
Also den Führerschein haben wir beide gemacht, aber geraucht haben wir auch.
Aber hat er den bezahlt?
Ja.
Das ist jetzt übrigens, das steht jetzt bei uns demnächst auch mal an. Da bin ich auch noch am Überlegen. Also wenn es da irgendwie kreative Ideen gibt unter den Hörern oder du eine Idee hast, wie die Kids da zu dem Geld kommen sollen. Denn das ist ja inzwischen echt teuer, ne? Das ist
super teuer. Also ich, wir haben das jetzt, bei uns ist tatsächlich so, dass die Großeltern für die Kinder sparen für diesen Zweck. Und die Margarita hat jetzt gerade zur Konfirmation einen Teil dieses Geldes bekommen, weil die will nämlich einen Rollerführerschein, also einen Motorradführerschein, Moped.
Oh, schön.
Machen. Ja, ich bin auch so ein bisschen anderes Thema. Aber ja, also mal gucken, ob es dazu kommt. Jedenfalls ist die Kohle jetzt irgendwie dafür reserviert am Start. Mal gucken. Ich finde es auch, mein Mann sagt ja immer, er glaubt, dass man das gar nicht mehr bräuchte. Man bräuchte gar keinen Führerschein mehr.
Natürlich braucht man den.
Das ist doch der Mensch, der daran glaubt, dass wir irgendwann alle mit Personenbeförderungsdrohnen durch die Gegend fliegen.
Aber man macht sich doch total abhängig von anderen Leuten. Also ich meine, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass du immer in so einer Hightech-Gegend bist.
Mhm.
Manchmal sitzt du in der Pampa und musst da vielleicht mal irgendwie wegkommen. Ja, keine Ahnung. Also
ich weiß auch nicht. Ich sehe das nicht. Ich denke, dass unsere Kinder Führerschein machen werden. Aber da bin ich noch nicht an dem Punkt.
Nee. Oh Gott, davor habe ich auch ein bisschen Schiss.
Davor, aber dass gut. Die fahren. Ja, das ist dann das nächste Thema.
Wir hatten letztens Elternabend und da kam die eine Mutter völlig fertig mit der Welt rein und sagte dann so, oh Gott, meine Tochter hatte gerade einen Unfall in ihrer Fahrstunde.
Oh Gott.
Ist zum Glück nicht viel passiert, aber irgendwie hat vor denen abrupt jemand gebremst und dann hat sie auch gebremst und dann ist ihr ein Fahrradfahrer hinten in die Kofferraumhaube geknallt. Und die war wohl fix und fertig. Es war irgendwie die zweite Fahrstunde, glaube ich.
Furchtbar.
Aber ich möchte auch nicht im Innenstadtverkehr in Berlin einen Führerschein machen müssen.
Tja.
Ich habe das auf dem Land gemacht.
Ah, ja, Führerschein haben wir noch nicht, ist noch nicht das Thema. Ja, genau. Aber wir haben noch hier auf unserem Zettel Curfew. Wann muss das Kind zu Hause sein?
Ja, das ist eine ständige Diskussion bei uns. Ich hasse dieses Thema.
Mhm.
Und ich schwanke da immer so ein bisschen zwischen Egoismus und, scheißegal. Weil, also, es ist so, ich kann nicht schlafen, wenn die unterwegs ist.
Ja.
Ich mache mir dann Sorgen.
Ja.
Also ich schlafe dann schon irgendwie ein, aber ich habe dann immer so ein halbes Ohr im Flur, weißt du, ob die jetzt kommt oder nicht. Und deswegen haben wir jetzt im Moment, die wird 17 im November und wir haben jetzt gesagt, 2 Uhr ist Sense. Um 2 Uhr muss sie zu Hause sein. am Wochenende.
Das ist schon ganz schön
spät. Und das finde ich echt lange, zumal sie offiziell noch gar nicht so lange darf.
Ich wollte gerade sagen, genau.
Sie darf offiziell, also die dürfen nicht, wir haben mal tatsächlich, wir haben unser Auto gebraucht, gekauft und der Verkäufer war Polizist. Mhm. Und den haben wir mal gefragt, wie ist denn das eigentlich, wie handhabt ihr das eigentlich so, wenn ihr Teenies aufgreift? Mhm. Und dann hat er gesagt, die dürfen theoretisch draußen sich schon bewegen ab 16, also die dürfen da auf der Straße rumlaufen. Mhm. Auch nachts noch, da gibt es keine...
Gott, oh Gott, das darf mein Kind nicht hören. Die glaubt, dass das verboten ist. Aber
die dürfen halt nicht mehr in Kneipen oder Bars sein nach 12 Uhr in der Gastronomie. Da dürfen die nicht mehr sein. Mhm. Und,
aber das heißt, deswegen sitzen die hier in Mitte immer alle auf der Straße vor den... Sind die am Cornern, wie blöd.
Ja, die hängen ja immer vor den Spätis. Also genau. Kiosk, Trinkhallen oder wie das in anderen Orten
heißt. Bütchen heißt das in Köln.
Ja, bei uns hieß das... Gab es das irgendwie?
Bei uns gab es das auch nicht.
Kiosk. In Frankfurt heißt das Trinkhalle, das weiß ich wohl.
Und hier heißt es Späti.
Genau. Und, oder im Park sitzen die dann halt, ne? Und hinterlassen regelmäßig ein Feld der Verwüstung auf den Kinderspielplätzen und so. Das ist ein ganz blödes Alter, muss man sagen. Die dürfen eigentlich schon raus, wollen auch raus, sind aber noch nicht volljährig, kommen irgendwo rein und hängen deswegen dann draußen rum. Und
ich bilde mir ein, dass das früher irgendwie anders war, aber das kann ja nicht sein, dass die Gesetzgebung sich so verändert hat, weil ich bin definitiv mit 16, habe ich nicht in Parks rumgehangen, sondern ich war in Cafés und Clubs, also damals noch Discos.
Ja,
und,
ich auch.
Aber es gab keine Ausweiskontrollen.
Doch, bei uns
kann ich mich nicht dran erinnern.
Manchmal, so stichprobenartig. Mhm. Und die haben dann, um 12 hat der DJ immer eine Durchsage gemacht, alle, die noch nicht volljährig sind, das war halt so eine Teenie-Disco eigentlich, wo ich hingegangen bin, alle, die noch nicht volljährig sind, müssen jetzt nach Hause. Das haben die wahrscheinlich auch nur gemacht, um sich abzusichern. Ja, sicher. Aber die sind dann jetzt auch nicht durchgegangen und haben die Leute rausgeschmissen oder so.
Das, glaube ich, ist strenger als früher, ist mein Eindruck. Oder vielleicht war das auch in Berlin früher auch schon streng. Aber
vielleicht sind die Berliner Clubs auch einfach strenger. Es gibt hier ja auch nicht so richtige Dissen. Mhm.
Ja, klar.
Wo nur so Jüngere, also richtig so, also jedenfalls nicht in Mitte von, ich wüsste nichts.
Es gibt diesen komischen Club da an der Warschauer Brücke, ich habe gerade vergessen, wie der heißt, die machen auch so Underage-Partys am Wochenende.
Ja,
aber
das finden ja die Kids
total uncool. Das finden die total blöd. Also was heißt, ich glaube, das ist schon immer voll, da ist schon immer viel los. Aber zum Beispiel meine war da irgendwie mit einer Freundin und die sind relativ schnell postwendend zurückgekommen, weil die gesagt haben, also da sind schon auch Ältere, aber die machen halt eine Ausweiskontrolle am Eingang und markieren die Kinder mit farbigen Armbändern. Das heißt, wer halt ein, keine Ahnung, rotes Bändchen hat, muss halt um 10 raus und wer ein gelbes hat, muss um Mitternacht raus und so. Und das muss aber so unangenehm gewesen sein von der Atmosphäre. Also meine meinte, dann stehen da so 5 Typen und tanzen dich irgendwie blöd an. Die waren um 10 wieder hier, hatten ihre Jogginghosen an und haben Pizza gebacken. Die hatten keinen Bock mehr da drauf. Also es geht nämlich natürlich schon um 18 oder 19 Uhr los, weil halt da so junge Kinder hingehen. Ne?
Also das ist zum Glück bei uns jetzt noch,
und nicht, kein Alkohol
auch noch nicht so ein großes Thema, dieses Clubbing. Das kommt jetzt demnächst, davor graut mir auch, zumal ich habe ja auch immer so ein Schiss mit Drogen.
Ja, ne? Das finde ich auch. Da habe ich auch
Schiss. Also die Kifferei, die geht natürlich schon eher los. Das ist ja schon seit der 10. Klasse, gerade auch an den ganzen Schulen, Oberschulen in Mitte und Prenzlauer Berg ein Riesenthema. Aber ich habe halt echt Schiss vor diesen Partydrogen dann irgendwann. Ne?
Das finde ich auch schlimm, die Vorstellung.
Ja.
Ich habe gerade gestern, weil doch unser Freund Donald Trump gesagt hat, it's a scary time for boys. Ja, hast du das gehört?
Nee.
Und weil halt man darf
mir auch da.
Ja, und dann hat eine sehr coole, deren Namen ich jetzt vergessen habe, muss ich gleich nochmal nachgucken, die hat ein Video, die singt ein Lied mit einer Ukulele, was sie dazu geschrieben hat und singt darüber, was man als Frauen alles nicht machen kann, was sie alles nicht machen kann. Unter anderem I can't leave my drink unattended, I can't wear headphones when I jog. Blabla Parks und so weiter. Und der Refrain ist immer so, yeah, but the scary time is the scary time for boys. So, ne? Und das ist ja tatsächlich so, davor habe ich auch Schiss. Also, dass sie nicht ihre Drinks einfach, ne? Das sind ja auch so Sachen, da könnte ich kotzen, dass ich das meiner Tochter sagen muss, die in ihrem Leben noch nie in einem Club war, die noch nicht mal weiß, wie das da drin aussieht, theoretisch, ja. dass ich dir sagen muss, also, wenn du jemals da irgendwo hingehst, du darfst niemals dein Glas stehen lassen und wenn du wiederkommst und hast es stehen lassen und warst tanzen, musst du dir was Neues bestellen und du musst immer gucken, wie die Flasche aufgemacht wird und du darfst nie und diese ganze Scheiße. Lass dir nicht Drink
mitbringen von irgendjemandem, den du nicht kennst.
Genau.
Oh, ich hasse das auch. Das
seid immer zu
das
zweit.
War bei uns noch,
das war nicht so
schlimm. Ich meine, nee. Ich kann mich nicht daran erinnern,
dass K.O.-Tropfen in Drinks,
diese Warnung nicht. Mir irgendwann mal gesagt.
Also ich erinnere mich an so Warnungen wie: Geh nicht alleine im Dunkeln von A nach B. Seht zu, dass ihr immer zu zweit seid. Genau. Dann die Geschichte mit dem Schlüssel.
Steig nicht zu irgendjemandem ins Auto.
Ja, diese Sachen. Und auch vor allen Dingen steig nicht zu jemand, der getrunken hat, ins Auto.
Genau. Mit dem Schlüssel, was meinst du?
Dass ich immer, wenn ich dann nach Hause gegangen bin, später alleine oder als ich mit dem Auto unterwegs war, dass man immer eine Faust gemacht hat um den Schlüssel und dass die Spitze vom Schlüssel sozusagen raus... Ja, man hätte einen Scheiß damit erlebt.
Das hat mein Vater mir irgendwann auch gesagt dann. Der hat mir diesen Trick irgendwann gezeigt, das weiß ich auch noch. Und ich habe das auch meinen Mädels schon gesagt.
Aber das sind echt, das ist wirklich sowas, wo ich denke, was ist das eigentlich für eine beschissene, kranke Welt, in der man Mädchen diese Dinge sagen muss. Und Jungs muss man natürlich auch Dinge sagen, das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber Jungs werden natürlich nicht vergewaltigt und denen schüttet auch keiner was in den Drink. Nee, ne? Das passiert schon mal nicht.
Die haben aber dann, da gibt es auch viele Gefahren.
Ja, klar, total.
Ne, also Messerstechereien, also die, sobald irgendwie eine, das hört man ja auch immer mehr, dass immer mehr Waffen auch gefunden werden bei Jugendlichen.
Also meine Kinder...
Das ist, glaube ich, eher ein Jungenproblem, denn ich glaube nicht, dass Mädchen mit Messern rumlaufen.
I don't know.
Weiß ich nicht.
Wahrscheinlich aber, schon. Wahrscheinlich also, wissen wir das nur nicht.
Man sollte ja immer davon abraten, dass die, wenn die so in solche Situationen kommen, dass sie dann wirklich anfangen, körperlich zu werden, sondern dann eher abhauen. Weil du weißt eben nie,
nee, du
ob
weißt
einer
nicht
eine Waffe
hat. Aber das sind zum Beispiel solche Sachen, warum ich mitten in Berlin lebend meinen Kindern immer sage, nach Einbruch der Dunkelheit möchte ich euch nicht mehr irgendwo am Alexanderplatz wissen.
Mhm.
Und ihr fahrt auch nicht, steigt nicht an diesem U-Bahnhof aus oder irgendwas, ne?
Ja, aber das kannst du natürlich auch nicht immer verhindern.
Doch.
Wenn die noch klein sind, aber irgendwie, du musst ja dich bewegen können. Und das geht dann irgendwann los. Dann haben die plötzlich eine Partyeinladung nach Kreuzberg oder nach keine Ahnung wo. Und dann, ja gut, man muss dann sonst immer ein Taxi bezahlen. Aber ja,
dann bezahle ich lieber ein Taxi, ganz ehrlich. Also meiner hat für solche Situationen tatsächlich eine Taxi-App auf dem Handy, wo meine Kreditkarte hinterlegt ist, damit sie halt immer, wenn sie will, einen sicheren Abgang hat.
Ja gut, wir haben egal, die Abmachung auf, dass wenn sie irgendwo hängen bleibt und nicht da weg kann sie uns natürlich auch immer
anrufen. Das sowieso.
Wir haben das auch schon mal so gehabt, dass sie dann irgendwie die letzte Tram verpasst hat und die nächste kam irgendwie erst 45 Minuten später und die saß alleine in irgendeiner dunklen Straße da im Wedding. Dann habe ich auch ein Taxi dahin geschickt für sie.
Ja,
ne?
Genau.
Aber
da sind wir wieder bei Kommunikation. Mhm. Das ist genau sowas, wenn die Kinder in solche Situationen kommen, die müssen wissen, dass egal, was sie vielleicht vorher für einen Scheiß gemacht haben, sich nicht in Absprachen gehalten haben, dass sie vielleicht an einem Ort sind, wo sie gar nicht sein sollen oder mit Leuten, mit denen sie nicht sein sollen, da waren, dass sie immer, immer, immer anrufen können und immer sagen können, hey, ich bin jetzt hier in einer blöden Situation, ich komme hier, was soll ich machen oder kannst du mich holen oder irgendwas. Und ich erinnere mich, das ist für mich auch immer ein leuchtendes Beispiel, es gibt zwei meiner Freundinnen, die schon quasi erwachsene beziehungsweise erwachsene Kinder haben. Die eine, da war die Tochter immer echt eine Vollkatastrophe in dem Alter. Die hat, glaube ich, alles gemacht, wovor man als Eltern Angst hat. Also Drogen weiß ich nicht, aber Sauferei, Schule schwänzen, irgendwie ständig wechselnde Typen, die auch noch 10, 15 Jahre älter teilweise waren. Also wirklich das ganze Programm, versetzungsgefährdet, im Auslandsaufenthalt zurückgeschickt, weil sie ja so abgegangen ist und so weiter.
Schön.
Dieses Kind hat ein brillantes Abitur gemacht. Hat studiert oder studiert noch, ist verheiratet und Mutter eines zauberhaften Sohnes. Es ist alles gut. Das ist für mich immer so. Und die Gelassenheit und die Ruhe und das Vertrauen in das Kind, das hatten eigentlich in der Phase nur noch die Eltern. Und ich habe immer daneben
und
gesessen.
Die haben wahrscheinlich schon
natürlich
ein bisschen gezweifelt.
Aber ich habe immer daneben gesessen und habe meine Freundin, also ich habe auch gedacht, die ist vielleicht verrückt geworden, aber ich habe sie auch bewundert dafür, dass sie so sehr, also sie ist so dran geblieben an dem Kind, aber sie hat auch irgendwie, und sie hat natürlich auch gesagt, wie schrecklich das alles war für sie. Aber sie hat auch immer diesem Kind irgendwie vertraut und darauf vertraut, dass in dem Kind der gute Kern ist, den sie kennt, den sie schon gesehen hat jahrelang und der auch wieder zum Tragen kommen wird. Und so war's. Und bei meiner anderen Freundin ist es so, da ist der Sohn auch so ein schlimmer Kiffer und Säufer gewesen, so zwischen, ich sag mal, 15 und 18 oder so vielleicht, aber schon lang. Und das war auch echt, und die ist auch alleinerziehend, die war mit dem also auch alleine, mit dem Kerl. Und die hat immer, das war so die Parole, wenn was ist, egal wie voll du bist, egal was ihr gemacht habt, auch wenn es ein Kumpel von dir betrifft, ruf mich an. Und die hat wirklich einige Jahre hinter sich, wo die besoffene Jungs durch die Gegend kutschiert hat nachts. Aber sie wusste dann halt immer, okay, dem passiert jetzt schon mal nichts mehr so, ne? Also
ja.
Und war halt irgendwie immer dran und immer im Kontakt mit ihrem Sohn. Und dann war eben auch diese Phase einfach irgendwann vorbei. Mhm. Und der hat auch super Abitur gemacht, macht gerade Work and Travel in Neuseeland, läuft alles super. Also weißt du, so das sind so Dinge, daran orientiere ich mich ja. mit noch jüngeren Kindern und denke dann immer, okay, man hat keine Wahl.
Nein, du musst wirklich die Saat sehen und hoffen, dass sie...
Ja, und man muss dranbleiben und man muss vertrauen. Es bleibt einem nichts übrig, ne?
Nee, aber gut, man muss natürlich trotzdem im Alltag, in tagtäglichen Situationen, ja. muss man manchmal, ohne dass man das lange überlegen kann, Entscheidungen treffen. Und das finde ich auch, ich hätte nie gedacht, dass mich das so herausfordert, dass ich manchmal auch gar nicht weiß, was ist denn jetzt eigentlich angemessen? Mhm. Bin ich jetzt wirklich zu streng? Kann ich das erlauben? Stelle ich mich da jetzt irgendwie an? Und mir fällt es auch echt schwerer loszulassen, als ich dachte. Also ich dachte, ich wäre da entspannter. Und ich bin jetzt manchmal noch echt überrascht, wenn ich so zurückblicke, was meine Eltern meiner Schwester mir erlaubt haben. Da bin ich jetzt gar nicht so... Also da denke ich mal, boah, das war aber echt ganz schön locker und großzügig von denen.
Ich denke das auch manchmal, was sie uns erlaubt haben.
Und vor allen Dingen, du hattest ja damals noch keine Handys.
Nee, also, genau.
Ne, wenn die dann, wir waren ja irgendwie alle auch da so mit der Bahn, sind wir dann alleine nach Italien gefahren, ja. 2 Tage lang oder so. Und die wussten gar nicht, wo wir sind.
Ja, ja, genau.
Oder Interrail, ne, ja. diese Geschichten.
Mhm.
Und es ist auch irgendwie alles gut gegangen meistens. Aber also zum Beispiel jetzt diese Thematik, wann muss das Kind nach Hause kommen? 2 Uhr findet unsere Tochter viel zu früh. Alle anderen kriegen angeblich keine Uhrzeit mehr mit. Die können kommen, wann sie wollen.
Das würde ich nicht machen.
Und nun ist es ja auch so, dass die ja nächstes Jahr schon Abi macht. Und die ist ja aber noch gar nicht volljährig.
Mhm.
Und dann sagte sie auch letztens, argumentierte sie dann auch so und sagte, nächstes Jahr mache ich Abitur, da bin ich im Grunde erwachsen, da könnte ich theoretisch ausziehen. Ihr müsst mir jetzt mal mehr Freiheiten geben, denn ich muss ja auch lernen, damit umzugehen und so.
Kein schlechtes Argument.
Du bist aber eben noch nicht volljährig.
Mhm.
Und es ist ja auch nicht mehr lang. Und klar, wenn sie 17 wird, dann werden wir wahrscheinlich noch mal irgendwie eine halbe oder eine Stunde drauflegen. Aber ich will das nicht aus der Hand nehmen.
Und ich muss auch wirklich sagen, also jetzt rein aus so einem Bauchgefühl raus, es gibt einfach so Dinge, die finde ich sind als Orientierung oder auch als Messlatte oder was auch immer für mich bindend. Und zum Beispiel ist das Jugendschutzgesetz für mich halt echt eine Größe. Ich möchte nicht, dass meine 16-jährige Tochter nachts um 2 in irgendeinem Club rumhängt.
Nee.
So, oder wenn die, oder sonst wo rumfliegt oder so. Ich finde natürlich im Park hängen auch scheiße um die Uhrzeit, egal. Aber das sind so die Sachen. Oder ich möchte nicht, dass die, also deswegen dürfen die, das ist eine andere Episode, die es geben wird, aber deswegen dürfen auch meine jungen Kinder keine Instagram und sonstigen Accounts haben, weil die AGBs sagen, dass das erst ab 13 ist. Und dann ist das so. Fertig. Wie komme ich dann auf die Idee zu sagen, so, nee, also, das steht in AGBs 13, erlaube ich mal ab 10. Was soll das? Also, weißt du, das sind so Sachen. Und da müssen die ja auch irgendwie, also ich finde, das hat auch was damit zu tun, dass man lernt, sich an Regeln zu halten. Ne?
Ja.
So, ob man die jetzt gut findet oder nicht, aber die gibt es nun mal. Und das zum Beispiel das Jugendschutzgesetz ist halt ein Gesetz und keine Empfehlung. Also ich bin da relativ...
Ja. Also wir haben auch so ein paar Regeln für uns festgelegt. Zum Beispiel haben wir auch die Regel, dass in der Woche keine Übernachtungsbesuche stattfinden.
Mhm. Finde ich auch sagen.
Ich meine, wenn jetzt mal irgendwie Not am Mann ist, letztens hatten wir es zum Beispiel, dass die Eltern einer Freundin von unserer Kleinen irgendwie beide beruflich weg mussten und die Kinder irgendwo unterbringen mussten. Da haben wir natürlich gesagt, klar, kann die bei uns übernachten.
Das ist aber was anderes.
Das ist was anderes. Also so Notfälle sind natürlich okay. Oder wenn jetzt meinetwegen... keine Ahnung, die erst zur 4. Stunde haben, weil am nächsten Tag die Lehrer einen Ausflug machen oder ich weiß es nicht. Das ist auch was anderes. Aber so regulär in der ganz normalen Zeit sagen wir, nee, keine Übernachtung in der Woche. Und trotzdem haben wir fast jede Woche wieder eine Anfrage von einer der beiden, so kann sowieso hier übernachten. Aber da haben wir wirklich für uns einfach entschieden, nö. Da diskutieren wir jetzt auch gar nicht mehr. Und das ist ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm in der Situation, aber es gibt einem auch so ein gutes Gefühl zu wissen, nee, wir diskutieren das jetzt gar nicht. Jetzt ist hier Schluss.
Also ich muss auch sagen, das sind auch so Sachen, ich finde, größer werdende Kinder sind auch raumgreifender als kleine Kinder. Also kleine Kinder lassen überall ihr Lego liegen, aber dann sagst du denen halt um 18 Uhr, es wird jetzt aufgeräumt und dann gehen die ins Bett, dann ist es wieder fein, dann ist es wieder dein. Aber diese Teenager, die gehen ja nie mehr ins Bett.
Die einem auf der Pelle.
Und das ist zum Beispiel sowas, wo ich, also nicht nur mit den Teenies, sondern also mit der Großen, sondern auch mit den beiden Kleinen, das ist für mich so eine Regel. Also bei uns ist immer der ganze Zirkus. Meine Kleine ist ja in so einem Viererverbund von sehr engen Freundinnen. Die hängen nur zu viert rum. Das sind vier Kinder. Die wollen hier alle schlafen. Weißt du, wo ich, dann stehen die hier alle. Können wir hier einen Film mit einer Tüte Chips unterm Arm? Können wir hier einen Film gucken und können wir hier schlafen alle? Dann habe ich gesagt, seid ihr eigentlich bekloppt? Es ist Samstagabend, 21 Uhr. Ich möchte das jetzt nicht. Das ist mein Wohnzimmer. Wo soll ich denn hin? Weißt du, so, das ist so.
Ja, aber mal
erlaube ich es schon. Ja, mal erlaube ich es schon. Aber
es soll ja auch immer hier stattfinden.
Ja, es findet immer hier statt. Also jetzt letztes Wochenende, wo ich nicht da war, haben die alle hier geschlafen. Da war mein Mann mit den anderen. Ja, für den war das, glaube ich, der hat sich gedacht, ach, sind die alle beschäftigt. Ja. Und der hat wirklich bei jedem Kind, also bei der Kleinen haben zwei Freundinnen übernachtet, bei der Großen eine und bei meinem Sohn auch noch einer. Und dann ist er am nächsten Morgen mit den allen, also nicht mit den Großen, aber mit den Kleinen, ins Legoland gefahren.
Ach komm.
Da habe ich gesagt, du willst wohl eine Medaille haben als Superpapa. Nee, aber das ist zum Beispiel auch sowas, wo ich finde, da gibt es auch so eine Art Selbstschutz, der muss auch noch funktionieren. Und ich habe für mich ist es so essentiell, wenn ich nicht meine Ruhe haben kann, dann werde ich böse. Mhm. Ich sage auch immer zu den Kindern, ihr wisst doch, wie das dann ist mit mir. Ihr möchtet das gar nicht.
Ich merke das auch so, dass die immer so lange nach dem Abendessen dann. Bei uns ist es so, wir haben oben Küche und Wohnzimmer und unten die Schlafzimmer und oben ist aber auch ein Bad.
Mhm.
Und dann, wenn die beide sich fertig machen abends, dann geht jede in ein Bad. Und dann hängt immer eine von denen oben bei uns, die muss rennt dann ständig wieder durchs Wohnzimmer und sucht irgendwas. Und mich nervt das auch so. Oder dann sagen wir auch tausendmal so jetzt Abmarsch.
Mhm. Ja, aber das sind auch so, also das sind eben auch so Sachen, wo man, finde ich, wie du eben gesagt hast, unter der Woche übernachtet da niemand. Bei uns gibt es zum Beispiel unter der Woche ist die Xbox aus. Aus.
Wir haben keine.
Aus.
Wir haben keine
Xbox. Ja, gut so. Nee, mein Mann hat die ja, weil der die. Egal, auf jeden Fall. ich verstehe ja, dass mein Sohn da drauf irgendwie FIFA 18 zocken will. Aber das kann ich nicht ertragen. Also unter der Woche auch noch. Weißt du, so, dann, abgesehen davon, dass ich das auch für ihn wirklich nicht gut finde, wenn der spät aus der Schule kommt und dann bedüdelt der sich da auch noch. Und am Wochenende erlaube ich es mal, aber die müssen halt auch irgendwie lernen, dass das alles irgendwie seine Grenzen hat und dass es so im Zusammenleben Regeln gibt, an die man sich halt halten muss, weil sonst der ganze Laden nicht mehr funktioniert. Und das bin ich in dem Fall, der Laden.
So, jetzt müssen wir mal aufhören.
Ja, wir
werden
aufhören.
Immer länger, habe ich das Gefühl, von das Folge zu Folge.
Gar nicht.
In
eben
paar Wochen
ich mal
sind wir bei zwei Stunden.
Ich habe auf den Timer geguckt eben und da war es irgendwie Minute 48 und dann dachte ich, oh, guck mal, wir sind fast fertig so. Jetzt
haben wir doch nochmal so ein Laberflash am Ende.
Bekommen. Aber wir haben auch alles untergebracht.
Hast du alles abgehakt hier?
Ja, hier steht nur noch Vertrauen und Kontrolle, ein Leben im Spannungsfeld, das haben wir schon erledigt. So.
Ja, und? Ich hoffe, ihr habt jetzt auch irgendwie
ihr wisst jetzt,
ein bisschen was, Mehrwert aus dieser Folge für euch.
Und ihr wisst jetzt, wie das geht mit den Teenagern.
Ja.
So.
Seid stark.
Und wir sind echt offen für Tipps. Also wer jetzt gerne noch seine persönlichen Erfahrungen mit seinen eigenen Teenagern hier teilen will, da gerne kommentiert gerne hier unter der Folge.
Genau. Möge er das tun.
Ja, wir sind gespannt.
Die Patentlösung.
Die zimmern wir dann zusammen.
Danke fürs Zuhören.
Vielen Dank.